RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr. Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt. Die russische Armee hat unterdessen auch am Karfreitag ihre Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt.
Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blume hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass er in Aussicht gestellt hat, eine Autoproduktion in den USA aufzubauen. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs entstehen. Experten sagen aber, dass es Jahre dauern würde, Fabriken zu bauen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. 2 Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es am Karfreitag weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es an der Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin um 9 Grad, im Land Brandenburg zwischen 7 in Wiesenburg und 11 Grad in Angermünde. Nachts gebietsweise schauerartiger Regen bei 10 bis 7 Grad. Am Tage dicht bewölkt, vor allem in der Westhälfte Schauer, zum Abend aufgelockert bei 10 bis 15 Grad. Die Zeit gleich 1.03 Uhr.
Es ist 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Osnabrück Richtung Münster ist zwischen Lattbergen und Flughafen Münster-Osnabrück nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Willkommen. Noch ist der nächste Bundeskanzler, sehr wahrscheinlich Friedrich Merz, nicht gewählt und die neue Regierung ist noch nicht ernannt. Aber es gibt einen Koalitionsvertrag, auf den sich CDU, CSU und die SPD geeinigt haben. Wir wollen jetzt einmal auf einige geplante Vorhaben der möglichen Regierungspartner schauen und beginnen mit dem Bereich Arbeit und Soziales. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, hat gestern schon mal klargemacht, dass es Einschnitte in den sozialen Sicherungssystemen geben werde. Denn es würden ja Investitionen bei der Verteidigung gebraucht. Frey schwört die Menschen also auf unangenehme Entscheidungen ein. Aber worauf haben sich Union und SPD in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik geeinigt? Und worauf pochen die Fachpolitiker besonders? Ein Überblick von Uwe Jahn.
Hubertus Heil von der SPD ist seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Seitdem arbeitet er an Baustellen wie dem Arbeitsmarkt, der Rente und Arbeitnehmerrechten.
Wir haben viel erreicht bei fairen Löhnen. Der Mindestlohn ist gestiegen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass noch mehr Menschen von ihrer Arbeit leben können.
Und das ist für Heil die wichtigste Baustelle, ein höherer Mindestlohn. Das Ziel, bis 2026 sollen 15 Euro pro Stunde erreichbar sein. So steht es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Da steht auch, dass der Mindestlohn künftig nur noch von einer Kommission aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern festgelegt werden soll. Und das ist für Axel Knörich vom Arbeitnehmerflügel der CDU das Allerwichtigste.
Die Mindestlohnkommission will vermeiden, dass es zu politisch festgesetzten Löhnen kommt. Denn wir wollen nicht, dass die Politik sagt, wie hoch die Tarife ausfallen, sondern die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Mindestlohnkommission.
Für die es allerdings neue Regeln gibt, sodass die 15 Euro ab 2026 wahrscheinlicher werden. Eine andere Großbaustelle ist die gesetzliche Rentenversicherung. Hier gibt es akuten Handlungsbedarf, sagt Sebastian Dulin vom Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, wir haben bisher ja eine Haltelinie, die das Rentenniveau auf 48% stabilisiert. Und diese Haltelinie läuft aus. Wenn die nicht verlängert wird, dann sinkt ab kommendem Jahr das Rentenniveau.
Und das will die künftige Bundesregierung vermeiden. Es soll bei 48% bleiben. Allerdings warnen Experten vor höheren Sozialbeiträgen, wenn nicht bald eine grundlegende Reform der Rentenversicherung kommt. Pascal Maiser von der Linken hat den Vorschlag, es so zu machen wie in Österreich.
Wir wollen eine gesetzliche Rente für alle, für abhängig Beschäftigte, Tarifbeschäftigte, für Beamtinnen und Beamte, auch für Abgeordnete, also auch für uns selbst, damit wir auch als Abgeordnete künftig von dem betroffen sind, über das wir entscheiden.
Doch davon ist im Koalitionsvertrag keine Rede. Der Fachkräftemangel kommt dagegen vor, unter anderem mit einer sogenannten Work-and-Stay-Agentur. Das soll eine zentrale IT-Plattform für ausländische Fachkräfte sein. Axel Knörich von der CDU.
Wir haben sehr liberale und weitgehende Gesetze, dass Fachkräfte zu uns kommen dürfen. Nur, es dauert alles viel zu lang. Viele Unternehmer sagen mir, 1,5 Jahre, Visaverfahren, Anerkennungsbehörden, das braucht alles viel zu Zeit.
Und soll mit der neuen IT-Plattform schneller gehen. Außerdem sind dann natürlich auch im Inland noch Potenziale, zum Beispiel indem man mehr Menschen zu Fachkräften ausbildet. Zum Schluss steht und fällt im Bereich Arbeit und Soziales jedoch alles mit der Konjunktur. Das weiß auch der amtierende Minister.
Das Wichtigste ist, dass wir die Wirtschaft in Deutschland in Schwung bringen.
Dafür will die künftige Koalition die Voraussetzungen schaffen, unter anderem mit Steuererleichterungen für Unternehmen und der milliardenschweren Sanierung der Infrastruktur. Und auch das werden eine Menge Baustellen.
Ein Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn. Und wie sieht es mit der künftigen Finanzpolitik aus? Union und SPD haben sich hier mit dem 500 Milliarden Sondervermögen und der faktischen Abschaffung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben viel Luft verschafft. Aber in den zukünftigen Bundeshaushalten könnte es trotzdem knapp werden. Und darauf deutet auch eine Formulierung im Koalitionsvertrag hin. Martin Polanski.
Es ist die Einschränkung, die für die kommende Bundesregierung gelten soll.
Wir haben alles, was wir tun wollen, natürlich unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Das muss man machen.
Finanzierungsvorbehalt, das ist das Wort, das die schwarz-rote Bundesregierung unter dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Friedrich Merz prägen dürfte. Die Kernfrage soll offenbar immer wieder aufs Neue gestellt werden. Können wir uns das wirklich leisten? Und leisten wollen sich Union und SPD vieles. Darauf verweist Thies Büttner, Finanzwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Der Koalitionsvertrag hat eine große Fülle von Maßnahmen, wo überall nicht klar ist, was das im Einzelnen kostet. Man sieht bei dem Hineinblicken verschiedentlich Milliardenbeträge hier, Milliardenbeträge dort.
So will Schwarz-Rot die Renten stabil halten und die Mütterrente ausweiten, die Stromsteuer senken und die Netzentgelte deckeln. Jede einzelne dieser Maßnahmen dürfte in die Milliarden gehen. Vor allem ist es das Ziel, die seit Jahren schleppende Wirtschaft in Gang zu bringen, SPD-Chef Lars Klingbeil.
Wir wollen die Unternehmen entlasten, damit wir ein Ort sind, an dem es sich lohnt, auch weltweit zu investieren. Und wir haben klar gesagt, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Beides zur Mitte der Legislatur, da soll das beginnen.
Aber auch bei der geplanten Senkung der Einkommensteuer könnte der Finanzierungsvorbehalt gelten, wie die ersten Debatten seit der Verständigung auf den Koalitionsvertrag zeigen. Eins immerhin kommt der künftigen Regierung finanziell zugute. Union und SPD haben sich gleich zu Beginn ihrer Verhandlungen darauf verständigt, zukünftig richtig Schulden machen zu können. Durch theoretisch unbegrenzte Kreditaufnahme für die Verteidigung und das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen. Allerdings lässt sich damit auch nicht jeder Wunsch finanzieren, CSU-Chef Markus Söder.
Alles ist auf lange Zeit geplant, nicht etwas spontane Schnellschüsse.
Die Chance auf viele neue Schulden dürfte die Arbeit für den zukünftigen Finanzminister, den die SPD stellen wird, trotzdem etwas erleichtern. Umgekehrt zeichnen sich schon jetzt zwei Probleme ab. Zum einen die bereits bestehenden Milliardenlücken in der Finanzplanung für die kommenden Jahre. Da gibt es also sowieso schon Einsparbedarf. Und zum anderen dürften die Zinskosten absehbar ansteigen. Denn wenn der Staat viele neue Schulden macht, muss er die zukünftig auch bedienen. So könnte in der Finanzpolitik eine etwas kuriose Situation entstehen. Einerseits hat die zukünftige Bundesregierung zwar Verschuldungsspielräume wie nie, aber trotzdem könnte die finanzielle Decke an vielen Stellen immer wieder zu kurz sein.
Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was am Ende der Finanzierungsvorbehalt konkret bedeutet, damit werden sich der zukünftige Kanzler Friedrich Merz und sein Kabinett wohl noch viel beschäftigen müssen.
Vorhaben und Baustellen der künftigen Bundesregierung zur Finanzpolitik war das aus Berlin, Martin Polanski.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Der deutsch-französische Motor hat wieder an Fahrt aufgenommen. Eine Reaktion auch darauf, dass mit US-Präsident Trump die alte Weltordnung aus den Fugen geraten ist. Deutschland und Frankreich an der Spitze eines starken Europas, das den USA und Russland die Stirn bietet, so lautet das neue Credo. Fernab von der großen Weltpolitik leben in einem kleinen, pfälzisch-elsässischen Dorf Deutsche und Franzosen so nah beieinander wie nirgendwo sonst. Der Ort mit knapp 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt direkt an oder vielmehr auf der Grenze zu Frankreich. Nur die Lauter, ein kleiner Fluss, trennt das deutsche Scheibenhart mit DT in Rheinland-Pfalz vom französischen Scheibenhart nur mit D im Elsass. Tanja Kohler hat sich für die Deutschland-Reportage auf einen Rundgang durch den Ort begeben.
Eine Brücke mit blauem Geländer, kaum 20 Meter lang, über das kleine Flüsschen Lauter. Ich stehe in der Mitte und drehte einen Schritt nach links. Dann bin ich in Deutschland, im rheinland-pfälzischen Dorf Scheibenhart. Drehte ich auf der Brücke einen Schritt nach rechts, bin ich in Frankreich, im französischen Teil des Dorfes. Und da heißt das dann so.
Scheibenach.
Oder auf Elsässisch.
Scheibert.
Wenn ich mich Richtung Frankreich bewege, sind am Ende der Brücke zwei blaue Schilder. Auf dem einen steht France, Frankreich. Und auf dem anderen Alsace, also Elsass. Auf der anderen Seite der Brücke ein blaues Schild mit der Aufschrift Bundesrepublik Deutschland. Und danach das gelbe Ortsschild. Darauf steht Scheibenhart, Gemeinde Germersheim. Ich treffe eine Passantin auf der Brücke. Dass sie gerade eine Landesgrenze überschritten hat, ist ihr überhaupt nicht bewusst.
Für mich existiert die Grenze eigentlich gar nicht mehr. Die letzten Tage stand mal die Polizei zum Kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen, man fährt durch und verschwindet eigentlich kaum mehr einen Gedanken an eine Grenze.
Eine andere Spaziergängerin ist auf der Brücke auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Einfach mal so das Land zu wechseln, ist für sie immer eine kleine Abwechslung. So ein bisschen wie Urlaub. Direkt am Ende der Brücke auf deutscher Seite ist die Bäckerei Schneider oder besser Schneider, denn der Besitzer ist ein Franzose.
Bonjour.
Verkäuferin Manon Alombert ist gerade dabei, für ein älteres Ehepaar an den Bistrotischen einen Frühstücksteller zuzubereiten, in sehr deutschem Stil.
Wurstteller, Käseteller. Voilà.
Schinken, Salami oder Emmentaler schon am frühen Morgen, das wäre für den französischen Magen etwas heftig. Deswegen gibt's auch französisches Frühstück mit Baguette, Butter, Marmelade, Croissants oder Brioche.
On peut avoir des petits déjeuners français, donc maintenant juste pain, beurre, confiture ou viennoiserie.
Die deutschen Kunden mögen besonders die so richtig original französischen Backwaren, sei es Baguette oder Éclair au Chocolat, eine Art Windbeutel mit Schokofüllung.
Das gibt's nur hier, das Éclair. Schön frisch und was anderes halt als bei uns in Deutschland.
Die Baguette schmeckt anders wie in Deutschland. Ist dünner und hat nicht so viel Füllung. Ne? Und ist ganz anders gebacken wie in Deutschland. Sehr wahrscheinlich, das ist so Holzbackofen, wo richtig knusprig macht.
Auf der anderen Seite der Brücke, also in Frankreich, kommt mir Mireille Moog entgegen. Sie wohnt schon ihr ganzes Leben lang in dem deutsch-französischen Dorf.
Ich bin seit Geburt hier, wohne 50 Meter von der deutschen Grenze weg. So bin ich groß geworden.
Mireille ist Französin, aber perfekt zweisprachig. Sie wohnt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen auf der französischen Seite. Allerdings pendelt sie wie viele im Elsass täglich über die Grenze nach Deutschland. Sie arbeitet bei einem Schrotthändler in Karlsruhe.
Das ist ein Muss hier, weil es gibt nicht so viel Arbeit. Die meisten, die gehen nach Deutschland zum Arbeiten und es ist eigentlich mehr Industrie in Deutschland. Das sind halt die größeren Firmen, Mercedes, Michelin und so.
Zu uns gesellt sich Nicole Moog. Auch sie wohnt seit frühester Kindheit im französischen Scheibenhardt. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Schengen-Abkommen, als sie jedes Mal, wenn sie in den deutschen Teil von Scheibenhardt wollte, an der Brücke ihren Pass vorzeigen musste.
Da war deutscher Zöllner und ein Douanier Français. Wenn man was zu verzollen hat, wenn sie was gefunden haben und man hat es nicht deklariert, man muss eine Strafe bezahlen.
Wenn ich so durch die beiden Ortsteile spaziere, fällt auf, es gibt zwar eine deutsche und eine französische Kirche, aber nur ein Rathaus im französischen Teil. Der deutsche Ortsbürgermeister Thomas Ehl ist hauptberuflich Steuerberater und hat in Scheibenhardt kein eigenes Büro. Auch wenn der Ort geografisch völlig zusammengewachsen ist, macht in der Kommunalpolitik jeder sein eigenes Ding, erklärt mir Thomas Ehl.
Das fängt an bei der Verwaltung. Sie sind anders organisiert, sie haben ein anderes Kindergartensystem, ein anderes Schulsystem. Und da gibt es eigentlich kaum Überschneidungen, immer nur, wenn es irgendwelche Aktionen über die Grenze gibt. Es gibt ein Novum oder, denke ich, fast ein Einzelmerkmal hier, dass zum Beispiel unser Abwasser hier nach Frankreich geleitet wird. Es gibt eine ganz neue Aufbereitungsanlage in Niederlauterbach, die betreiben Frankreich und wir mit oder sind mit beteiligt, die Verbandsgemeinde und dann auch Scheibenhardt. Das ist eine Besonderheit.
Trotzdem ist Thomas Ehl natürlich in regelmäßigem Kontakt mit seinem französischen Pendant Gérard Elfrich. Viele aktuelle politische Probleme gibt es dies und jenseits des Flüsschens Lauter.
Wir sehen immer mal wieder, dass die Tendenzen ja doch gleich sind in Frankreich und in Deutschland. Die Rechten gewinnen an Einfluss und auch an Zuspruch und da sind wir uns einig, dass wir das eigentlich so nicht akzeptieren wollen und auch nicht weiter unterstützen wollen.
Auffällig beim Vergleich der beiden Ortsteile ist auch, die Deutschen haben nicht nur kein Rathaus, sondern auch keine eigene Grundschule. Dafür die Kita Sonnenschein. Ein paar hundert Meter entfernt auf der französischen Seite gibt es eine École Maternelle, eine Vorschule für Kinder von 3 bis 6 Jahren und eine Crèche für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ich treffe 2 Erzieherinnen, die mit den Kindern im Leiterwagen einen kleinen Spaziergang durch den Ort machen. Sie versuchen, 3 Sprachen mit den Kindern zu sprechen. Französisch, Deutsch und Elsässisch.
Was haben wir denn Gasse heute?
Nix.
Poulet haben wir Gasse?
Und was noch?
Nix. Nix? Schut Bruxelles haben wir noch Gasse? Was haben wir gegessen heute, Charlotte?
Nudeln?
Nudeln.
Woher?
Und Hähnchen. J'ai mangé des pâtes. Du poulet.
2- bzw. 3-Sprachigkeit wird in den beiden Scheiben Harz großgeschrieben. Wobei Mireille Moog meint, dass die Franzosen da ein bisschen bemühter sind.
Sie würde jetzt sagen, ohne jetzt angeben zu wollen, dass die Franzosen eher Deutsch sprechen als die Deutschen Französisch. Ich habe selber 2 Söhne. Der eine spricht perfekt Deutsch und der andere will nicht. Also der ist jetzt 14 und der fängt jetzt langsam an zu merken, dass man es vielleicht doch braucht. Aber bisher hat er sich immer ein bisschen geweigert.
Birgit Ehl, die Frau von Bürgermeister Thomas Ehl, bestätigt das. Obwohl auch sie immer versucht, mit ihren Nachbarn auf Französisch zu parlieren.
Ich habe Französisch schon ganz, ganz früh in der Schule gelernt. Also ich verstehe viele Sachen auch. Habe auch mit den Kindern noch mal ein bisschen Französisch gelernt. Aber natürlich nicht, ich kann mich durchschlagen, sagen wir mal so. Ich kann einkaufen in Französisch in Frankreich und ja, aber nicht perfekt, natürlich lange nicht.
Auch wenn wahrscheinlich nirgendwo sonst Deutschland und Frankreich so miteinander verwoben sind wie hier in Scheibenhardt, manche würden sich schon noch ein bisschen mehr miteinander wünschen, sagt Mireille Moog.
Mal sind viele Leute reingezogen. Vorher hat jeder jeden gekannt und das ist nicht mehr der Fall. Also die Leute, die wohnen hier und jeder ist aber mehr für sich, weil jeder geht halt arbeiten, das ist nicht mehr wie früher. Früher waren die Mütter meistens daheim Die Väter sind arbeiten gegangen, die Mütter waren daheim und die Kinder haben draußen gespielt. Heute ist alles PlayStation, alle gehen arbeiten und ja.
Mireille, deren Familie seit Generationen in Scheibenhardt lebt, erinnert sich, dass die Einwohner der beiden Orte früher viel mehr miteinander verbandelt waren.
Sag mal, ganz früher war es ja so, dass man von der anderen Seite die Leute hier geheiratet hat, ums Gegenteil. Also meine Oma, die war auch von Deutsch Scheibenhardt, mein Opa war von Französisch Scheibenhardt. Meine Eltern haben hier in Frankreich gewohnt, meine Großeltern auch.
Wolfgang Weiß, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist zu seinem Haus im deutschen Scheibenhardt, findet, dass es auch heute noch viel grenzüberschreitende Kontakte gibt. In so einem deutsch-französischen Dorf zu wohnen, ist für ihn schon etwas Besonderes.
Ich bin sehr zufrieden, gell? Sehr gute Nachbarschaft, alles. Ich bin per Zufall vor 16 Jahren hier gelandet. Ich bin gebürtig von Speyer und habe meine Frau da kennengelernt. Naja, wie es halt so ist, irgendwann geblieben und dann habe ich politisches Asyl gekriegt.
Und außerdem, gefeiert wird seit vielen Jahrzehnten gemeinsam beim traditionellen Brückenfest Anfang Juni. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen, wie Bürgermeister Thomas Ehl erklärt.
Dieses Fest bedarf dann schon der Abstimmung, denn die Franzosen machen schon anderes Essen. Es wird viel Käse angeboten, Käseplatte und so weiter. Und bei uns sind dann die typischen Pfälzer Gerichte mit Bratwurst und so weiter. In allem unterscheiden wir uns nicht, das ist im Bier trinken. Ich glaube, auch das ganze Elsass trinkt ganz gerne Bier. Die Pfälzer natürlich auch ihren Schorle, aber auch da, denke ich, gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Deutsch-französisches Bier trinken, also direkt auf der Grenze. Das gibt es so wohl nur hier in Scheibenhardt.
Stadt, Land, Mensch, die Deutschland-Reportage, heute von Tanja Kohler. Und alle Folgen können Sie auch nachhören in der ARD-Audiothek.
Der Stichtag.
Er war ein Rechtsextremist aus dem Umfeld von Milizen, die später auch am Sturm auf das US-Kapitol beteiligt waren, Timothy McVeigh. Heute vor 30 Jahren zündete er in Oklahoma City eine Bombe. 168 Menschen starben, 800 wurden verletzt. Christian Schwalb blickt zurück.
Oklahoma City, die Sitzung der städtischen Abwasserbehörde. Es ist 9:02 morgens. Die Explosion zerreißt die morgendliche Ruhe am Alfred Murrah Building. Noch in einer Entfernung von 50 Kilometern ist die Erschütterung zu spüren.
Jesse? About a third
of the building has been blown away. Es ist ein Anschlag, wie ihn die Vereinigten Staaten bisher nicht kennen. Die Wucht der 2,5-Tonnen-Bombe, ein tödlicher Cocktail aus Mineraldünger und Kraftstoff, reißt die komplette Vorderfront des Regierungsgebäudes weg, in dem sich vor allem Behörden befinden. Florence Rogers arbeitet in einem der Büros.
I just turned around in my chair when the bomb went off.
Ich hatte mich gerade umgedreht, als die Bombe hochging. Und dann, meine Kolleginnen waren plötzlich nicht mehr da. Ich habe nicht begriffen, wo sie geblieben waren.
Am Tatort findet das FBI die Hinterachse eines Kleintransporters. Die Spur führt zu einer Autovermietung und zum möglichen Täter. Was noch keiner weiß, der Verdächtige sitzt zu diesem Zeitpunkt in Polizeigewahrsam. Er war einem Beamten der Autobahnpolizei kurz nach dem Anschlag aufgefallen, berichtet FBI-Agent Jim Norman.
Der Beamte hält dieses Auto wegen eines fehlenden Nummernschilds an. Dann fällt ihm auf, dass der Fahrer etwas unter seiner Jacke hat. Der sagt plötzlich, ich habe hier eine Waffe. Aber da hat mein Kollege schon seine Waffe im Anschlag.
Timothy McVeigh,
das ist der Mann mit dem Bürstenschnitt auf unserem Fahndungsbild, wurde festgenommen, 60 Meilen außerhalb Oklahoma Citys, kurz nach dem Anschlag.
About 60 miles from Oklahoma City.
Justizministerin Janet Reno. Der Attentäter, ein 27 Jahre alter Golfkriegsveteran, kommt wie zwei Mittäter aus dem rechten Sumpf Amerikas. Die selbsternannten Milizen gelten in den 90er Jahren noch als Exoten, die in den amerikanischen Talkshows als der nächste große Trend vorgestellt werden.
This is the new thing in America, as recently reported on the front page of the New York Times.
Zu den Milizen gehören damals Gruppen wie die Oath Keepers oder die Proud Boys, paramilitärische Einheiten, die viele Jahre später, nämlich 2021, den Sturm auf das Kapitol in Washington orchestrieren. Vereint im Hass auf den Staat und die Regierung, so ist es auch in Oklahoma City. Amerikanische Staatsbürger und eben Nicht-Dschihadisten. Auch das ist damals ein Schock, analysiert der Terrorismusexperte Mark Potok in der Rückschau. Keiner hätte einen blauäugigen amerikanischen Jungen mit diesem Anschlag in Verbindung gebracht. Seit damals hat das FBI den Bereich Inlandsterrorismus ausgebaut. Und trotzdem sind wir bis heute zu sehr auf islamistischen Terror fokussiert. Dabei fliegen regelmäßig Anschlagspläne inländischer Extremisten auf.
Timothy McVeigh wird als Haupttäter zum Tode verurteilt und hingerichtet. Seine Komplizen erhalten Haftstrafen. Die Bombe von Oklahoma City bleibt bis zum 11. September 2001. Der schwerste Terroranschlag auf amerikanischem Boden. McVeigh zündete diese Bombe heute vor 30 Jahren.
Der Stichtag von Christian Schwalb.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Die Basketballer des FC Bayern München sind raus aus dem internationalen Wettbewerb. In der Euroleague wurde das entscheidende Play-in-Spiel bei Vorjahresfinalist Real Madrid mit 71-93 verloren. Damit sind die Playoffs verpasst. Uli Knapp.
Andi Obst stiert ins Leere. Obst ist einer der besten Distanzwerfer Europas und findet nie richtig in die Partie. Er sitzt in der zweiten Hälfte lange auf der Bank und sieht seinen Bayern beim Verlieren zu. Real macht von Beginn an klar, wer hier der Boss ist. Im ersten Viertel fegen die Madrilenen förmlich über die Münchner hinweg und führen mit 16 Punkten. Madrid ist bereit für dieses Alles-oder-Nichts-Spiel und München ist überfordert. Den Bayern kommt kurzfristig auch noch ihr erfolgreichster Schütze abhanden. Carson Edwards hat Rücken und verpasst die Partie. Hoffnung keimt im zweiten Viertel auf. Die Bayern robben sich etwas heran, aber nutzen Reals Minischwächephase nicht entschlossen. Und so wächst der Abstand sogar noch an. Mit 19 Zählern Rückstand schleichen die Münchner in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel rauscht Real weiter davon, stellt den Vorsprung auf über 20 Zähler und die Bayern leisten kaum noch Gegenwehr. So läuft das auch im letzten Abschnitt. Und so verliert Bayern München bei Real Madrid klar mit 71-93 und verpasst das Viertelfinale der Euroleague.
Wir bleiben gedanklich in München. Hier findet gerade auch ein Tennisturnier der Männer statt. Und Alexander Zverev hat es ins Halbfinale geschafft. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar ist er bei einem Turnier mal wieder so weit gekommen. Und das nach über 3 Stunden und 3 Sätzen gegen den Niederländer Talon Griekspoor. Das bedeutet Zverev nach 2 schwachen Monaten auf der Tennistour sehr viel.
Extrem, extrem wichtiger Sieg für mich. Wirklich für mich mental, aber auch für mich. Generell die harte Arbeit, die ich gemacht habe, zahlt sich halt dann doch irgendwann aus. Und ja, ich glaube, ich habe oft gesagt, im Sport kann sich vieles sehr, sehr schnell ändern. Und ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, dass ich, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Im Halbfinale spielt er nun gegen den Ungarn Fabian Marozsán. Der frühere Tischtennis-Nationalspieler und Funktionär Hans-Wilhelm Gäb ist tot. Er starb, wie jetzt bekannt wurde, am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren. Luise Kropf.
45 Jahre lang gehörte Wilhelm Gäb dem Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes an. Von 1981 bis 1994 war er dessen Präsident. Als aktiver Spieler nahm er 1959 an der Weltmeisterschaft in Dortmund teil. Jahrzehnte später wurde er zu einem engen Berater des bekanntesten deutschen Tischtennisspielers Timo Boll. Hans-Wilhelm Gäb sei ein weitsichtiger Sportpolitiker, ein weltoffener Gentleman mit Intellekt, Humor und Haltung gewesen, schrieb der Deutsche Tischtennisbund in seiner Mitteilung. Er werde dem deutschen Tischtennis und dem deutschen Sport insgesamt fehlen wie kein anderer. 2006 wurde Gäb durch das Internationale Olympische Komitee der Olympische Orden verliehen. 10 Jahre später gab er diesen freiwillig wieder zurück. Er protestierte damit gegen die Entscheidung des IOCs, Russland nach der Aufdeckung eines großen Dopingskandals nicht von den Olympischen Spielen 2016 in Rio ausgeschlossen zu haben.
Und dann am Ende noch ein Vorausblick auf die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Und da werden sich die Augen sicher auf die Partie des Tabellenführers Bayern München in Heidenheim richten. Denn am Mittwoch erst ist der FC Bayern in der Fußball-Champions League rausgeflogen. Und damit ist die Meisterschaft der einzige Titel, der diese Saison noch geholt werden kann. Mehr Druck spürt Trainer Vincent Kompany jetzt aber nicht, denn der ist in München eh immer hoch.
Nein, es ist nicht mehr, weniger oder mehr Druck. Ich glaube, was man immer als größte Konstante hat in diesem Verein, ist, dass man eine gesunde Masse Druck hat. Und ich glaube, du musst es auch eigene Masse genießen oder auf jeden Fall mit umgehen können.
Also die Bayern in Heidenheim, dann noch etwa RB Leipzig gegen Kiel und der tabellenvorletzte Bochum in Bremen. Das nur einige der Spiele an diesem Samstag. Den Spieltag beschließt dann am Ostersonntag der tabellenzweite Leverkusen beim FC St. Pauli.
Und das war der Sport mit Marcel Stoper.
Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
Die Kommunen rechnen damit, dass ihre Einnahmen infolge der Zollpolitik der US-Regierung schon bald sinken werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Berghegger, sagte der Welt am Sonntag, aufgrund der US-Zölle würden viele deutsche Unternehmen wohl weniger Gewinn machen, mit entsprechenden Folgen für die Gewerbesteuer. Das werde dann auch in den kommunalen Kassen unmittelbar spürbar sein, so der CDU-Politiker. Er erwartet, dass deshalb etwa Investitionen in die Infrastruktur geringer ausfallen werden. Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr Angriffe auf ihre Beschäftigten in den Zügen und an Bahnhöfen gezählt. Entsprechend äußerte sich Konzernchef Lutz im Gespräch mit dem Portal T-Online. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Lutz sprach von etwa 3.300 körperlichen Übergriffen auf Bahnbeschäftigte im vergangenen Jahr. Das sind rein statistisch also 9 Angriffe pro Tag und insgesamt etwa 6% mehr als noch im Jahr 2023. In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität.
In der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem Bootsunglück fast 150 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen. Die Behörden sprechen von mehr als 100 Personen, die noch vermisst werden. Das Boot war im Nordosten des Landes auf dem gleichnamigen Fluss Kongo unterwegs, als an Bord ein Feuer ausbrach. Das Schiff kenterte, viele Passagiere konnten aber gerettet werden. Das Unglück ereignete sich bereits vor mehreren Tagen. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen. 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Sonntag freundlich im Südwesten, Schauer und Gewitter, 12 bis 24 Grad. Am Montag gebietsweise Schauer, teils Gewitter, bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Wir starten mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Wilster im Kreis Steinburg kommt es in der Tackstraße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Noch zu den Autobahnen. Die A1 Osnabrück Richtung Münster ist zwischen Lattbergen und Flughafen Münster-Osnabrück nach einem Unfall gesperrt. Und die A60 Rüsselsheim Richtung Mainz ist zwischen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Laubenheim wegen eines defekten Pkw vorübergehend gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Arsenhaltige Bücher, giftige Gemälde, verseuchte Skulpturen. Einige Kulturgüter können die Gesundheit gefährden. Im vergangenen Jahr stellten zum Beispiel viele Universitätsbibliotheken fest, dass ihre historischen Bände zum Teil arsenbelastet sind. Sie bleiben erst einmal unter Verschluss. Seitdem wird an Methoden gearbeitet, um die Bücher wieder zugänglich zu machen. Aber auch in einigen Gemälden stecken giftige Pigmente. Wie sieht der Schutz aus bei der Arbeit mit solchen Artefakten? Dieser Frage ist Claudia Dichter in Museen und Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen nachgegangen.
Um zum historischen Altbestand der Bonner Uni-Bibliothek zu gelangen, geht es ins Untergeschoss, ins Magazin U1. Ein geschlossenes Magazin, zu dem nur Befugte Zutritt haben.
Das ist der Bereich, in dem die Masse der kritischen Bücher steht.
Michael Herkenhoff ist Dezernent für Handschriften und alte Drucke und zuständig für rund 450.000 Bände aus der Zeit zwischen 1500 und 1945. Er ahnte bereits nach Erscheinen eines Berichts über arsenbelastete Bücher in der dänischen Nationalbibliothek, auch der Bestand in Bonn könnte betroffen sein.
Wir haben dann entsprechend hinterher Kontakt aufgenommen mit der TH Köln, haben einige Bücher dahin zum Testen gegeben und von 6 Wänden waren 3 positiv, also mit Arsen kontaminiert. Wir haben danach ein Projekt bei der KEK beantragt. Das ist die Kommission zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, die auch Fördermittel verteilt. Und wir hatten ein größeres Projekt mit ungefähr 300 Wänden, die von der TH Köln untersucht worden sind.
Das war 2020/2021. Vor allem Bücher aus dem 19. Jahrhundert mit grünem Einband, grünem Farbschnitt oder grünen Titelschildern waren verdächtig. Die grüne Farbe stammt oftmals vom Schweinfutter Grün, einem arsenhaltigen Pigment, das eine intensiv leuchtend grüne Farbe hat. Ab 1808 wurde es industriell in einer Farben- und Bleiweißfabrik in Schweinfurt produziert, daher der Name. Schweinfutter Grün wurde überall verwendet, in Tapeten, Textilien, Möbeln, Kunstwerken und eben auch in Büchern. Aber Arsen gilt als hochgiftig und krebserregend. Andrea Pataki-Hund ist Professorin am Institut für Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften der TH Köln. Sie hat das Forschungsprojekt zu den historischen Büchern der Unibibliothek Bonn geleitet.
Erstmal haben wir sie halt gut eingepackt und gut gekennzeichnet. Wir wussten ja nicht, welche kontaminiert sind, welche nicht. Und dann war auch klar, dass man diese nur mit Handschuhen und nur mit Maske und Laborkittel anfassen soll. Und dann haben wir die alle durchgemessen mit XRF, Röntgenfluoreszenzanalyse. Das ist ein Handgerät und das ist dann eine elementspezifische Analyse. Also da hatten wir eben eine Rate von fast 50%, wo eben Arsen vorgekommen ist. Aber das kann auch in geringsten Mengen gewesen sein und in größeren Mengen.
Damit war klar, es gibt tatsächlich ein Problem. Studierende und Forschende dürfen erstmal nicht mit diesen Büchern arbeiten. Um weitere Testreihen vor Ort vorzunehmen, haben auch die Arbeitsschützer der Uni Bonn eine Röntgenfluoreszenzpistole angeschafft. Timo Röfer und Peter Krämer führen vor, wie eine Messung funktioniert. Das Gerät hat die Größe eines Akkubohrers. Auf einem Rollwagen liegen ein paar historische Bände. Timo Röfer hält aus etwa 20 Zentimetern Abstand die Röntgenpistole auf den Einband eines Buches.
Und jetzt sind wir messbereit.
Jetzt kann man auch mit einer eingebauten Kamera sehen, wo man misst, was man misst. Die Stelle kann man gut erkennen.
Die Messung verläuft still, aber man sieht auf dem Display alle möglichen Zahlen, die da aufploppen.
Und chemische Elemente in der
Fe, Ferrum, das weiß ich noch.
AS-Arsen.
AS-Arsen, 5275.
PPM, Parts per Million, also auf 1 Million Teilchen sind 5000, ca. 200 Teilchen Arsen da drin.
Ist das viel oder ist das wenig?
Das ist ein relativ hoher Wert.
Was heißt das denn jetzt, wenn ich jetzt Studierende bin und mit diesem Buch arbeiten möchte?
Aktuell haben wir das noch nicht wieder zugelassen, aber wir arbeiten daran, ein Verfahren zu entwickeln, wie man Studierenden auch den gefahrlosen Umgang mit diesen Büchern wieder ermöglichen kann.
Herr Krämer hat ja eben 5000 ppm auf der Oberfläche des Buchs gemessen. Wenn wir davon ausgehen würden, dass das Buch überall eine Konzentration von 5000 ppm Arsen enthielt, dann würden wir natürlich dringend davon abraten, es abzulecken oder aufzuessen. Aber das Problem entsteht ja eben für die Menschen in dem Augenblick, wo sie es benutzen, wo halt eben eventuell beim Aufschlagen Staub in die Luft verwirbelt wird, der dann eingeatmet wird. Da entsteht die Gesundheitsbelastung. Die Bücher, die hier liegen, solange die nicht bewegt und benutzt werden, sind erstmal keine Gefahr.
Nicht nur grüne Bände aus dem 19. Jahrhundert sind Arsen belastet, auch schon vorher gab es Bücher, die mit Arsen-Schwefelverbindungen von sogenanntem Auripigment belastet sind. Solche Buchschnitte sehen eher schmutzig, schlammig aus, sind aber genauso giftig. Das haben die Arbeitsschützer bei ihren Untersuchungen festgestellt und somit war Michael Herkenhoff klar.
450.000 Bände durch eine Reihenuntersuchung zu ziehen, das ist viel zu aufwendig und das kriegen wir nicht hin. Die Bücher gehen im Moment nicht in die Benutzung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meinem Dezernat haben die Anweisung, die Bücher nicht anzufassen.
Wenn, dann sowieso nur mit Handschuhen und nach der Nutzung Hände waschen. Hygienekonzepte sind beim Umgang mit belasteten Büchern enorm wichtig. Aber wie arsenbelastet ist die Raumluft hier im Magazin, wo wir uns gerade befinden?
Wir haben hier in der Raumluft hier keine Arsenkontamination feststellen können. Wir haben auch eine wirkungsvolle Lüftungsanlage hier und die Bücher liegen hier einfach. Das heißt, einfach nur durch das Liegen wird im Grunde kein Arsen frei. Dafür braucht man irgendwie einen Abrieb oder sowas, Blättern. Wir brauchen Mechanik dazu, um eben Arsen freizusetzen.
Das ist schon mal sehr beruhigend und ansonsten sind wir schon seit einiger Zeit in der Überlegung, wie wir auch die Bearbeitung der Bestände anders organisieren in einem speziellen Raum, der häufig gereinigt wird, wo wir vielleicht auch bestimmte Absauganlagen haben. Das wird alles ein bisschen aufwendiger werden als vorher, aber das sieht im Moment so aus, dass es ein handelbares Problem ist.
Die Unibibliothek Bonn steht mit dem Problem nicht alleine da. Zum Glück werden die historischen Bände hier eh in einem separaten Magazin gelagert. Andere Bibliotheken haben ihre historischen Bücher vorübergehend aus dem Bestand genommen. Alle sind sensibilisiert und der Deutsche Bibliotheksverband hat mittlerweile eine Handreichung zum Umgang mit potenziell gesundheitsschädlichen Farbmitteln in historischen Bibliotheksbeständen erarbeitet. Aber nicht nur Bibliotheken haben ein Arsenproblem. Denn gerade das Schweinfuttergrün hat seit Beginn des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Siegeszug durch verschiedenste Bereiche angetreten. Andrea Pataki-Hund.
Im 19. Jahrhundert war die Welt grau oder grau, beige, Leinen, Textil und eigentlich nur die Oberschicht konnte sich halt auch Farbe leisten. Also im 19. Jahrhundert kommen dann auch die ganzen Farbstoffe erst auf, also Methylviolett, die Eosinfarbstoffe, das fängt erst an farbig zu werden und da war das Grün natürlich auch super. Und ich glaube, das war wie ein Rausch, dass man plötzlich solche strahlend grünen Farben hatte.
Klar, dass auch Künstler diese Farben für sich entdeckten. Die Impressionisten nutzten die leuchtend grünen Farbtöne für ihre Naturdarstellungen. Auch Paul Gauguin oder Vincent van Gogh haben damit gearbeitet.
Köln, Wallraf-Richartz-Museum.
Die Kunst des Impressionismus ist neben Barock und Mittelalter einer der Sammlungsschwerpunkte des Wallraf-Richartz-Museums. Iris Schäfer ist Chefrestauratorin im Haus. Sie weiß, wie die Farbpalette ab dem 19. Jahrhundert förmlich explodierte.
Ja, die chemische Industrie entwickelte sich bzw. erfand viele Elemente in unserem Periodensystem, die wir heute alle selbstverständlich kennen. Oder im Herstellungsprozess lernte man plötzlich kennen, dass da Nebenprodukte ganz tolle Farbigkeiten aufwiesen. Viele Pigmente sind so erfunden worden über die Entdeckung eines Elements wie Cadmium zum Beispiel, dass es dann Nebenprodukte gibt, die ein Gelb, ein schönes Orange oder ein brillantes Rot erzeugen. Und diese explodierende Farbpalette war natürlich für die Kunst ein Geschenk. Aber man erkannte auch dort, dass sie hochgiftig sind und stärker gesundheitliche Schäden verursachen oder gar den Tod herbeiführen.
Schweinfuttergrün ist längst verboten, aber es steckt natürlich drin in Tapeten, Stoffen, Büchern und Bildern vergangener Zeiten. Und es ist nicht das einzige Pigment, das giftig ist. Alle Farben, die Schwermetalle beinhalten, sind ein Problem.
Da fangen wir an bei Bleiweiß, Neapelgelb oder auch die Chrom- und Cadmiumverbindungen sind nach heutigem Ermessen giftig. Das hält sich in Maßen, aber stark giftig ist natürlich das Zinnober aufgrund seines Quecksilbergehalts.
Giftig ist aber nur das Pigment an sich, also wenn es in reiner Pulverform vorliegt.
Wir haben den Großteil unserer Malereien sind ölgebunden, das heißt die Pigmente sind komplett eingehüllt in einen Ölfilm. Sie können quasi die Giftigkeit den Pigmenten hier gar nicht mehr in der Form entlocken.
Iris Schäfer und ihr Team müssen bei Restaurierungsarbeiten aber sehr wohl Bilder anfassen und einzelne Malschichten bearbeiten. In der Werkstatt werden gerade zwei Kunstwerke restauriert. Ein Landschaftsgemälde des Impressionisten Camille Pissarro und ein Blumenstillleben aus dem 17. Jahrhundert in kräftigen Rottönen. Ein solches Rot geht auf Zinnober zurück, ein gesundheitsschädliches Quecksilbersulfid. Wie schützt sich Iris Schäfer, wenn sie an diesem Gemälde arbeitet?
Das Gemälde ist nicht nur ein Ölgemälde, sondern es ist auch noch zusätzlich gefirnisst. Das heißt, es hat eine Art Schutzüberzug, der quasi uns gar nicht mehr an dieses giftige Pigment herantreten lässt. Wenn wir aber Firnisabnahmen durchführen, dann müssten wir da natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und gucken, ob wir da in eine Gefahr kommen.
Iris Schäfer arbeitet grundsätzlich mit Handschuhen, oft auch mit Atemschutzmaske. Das ist Standard im Restaurierungsbetrieb.
Wir brauchen die wegen anderer giftigen Substanzen, die wir tatsächlich auch hier immer wieder zur Anwendung bringen im Rahmen von Restaurierung. Also ich spreche von Lösungsmitteln. Und wenn die toxisch sind, dann schützen wir uns durch Atemschutzmasken.
Der Arbeitsschutz achtet auch im Museum darauf, dass die Menschen, die an den Kunstwerken arbeiten, geschützt sind. Die Museumsbesucherinnen und Besucher natürlich auch. Anfassen ist im Museum sowieso verboten. Viele Bilder und Objekte sind hinter Glas. Das ganze Haus ist voll klimatisiert. Man muss also keine Angst haben, giftige Substanzen einzuatmen.
Wir sorgen dafür, dass die Luft eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat, was wichtig für die zukünftige Erhaltung der Kunstwerke ist. Darüber hinaus wird sie auch noch gefiltert. Das heißt, das ist der Grund, warum sie im Museum eine wirklich hochqualitative Luft haben.
Solche Sicherheitsvorkehrungen hatten und haben Künstler in ihren Ateliers nicht. Es gibt einige Kunstschaffende, von denen man weiß, dass sie mit hochgiftigen Stoffen gearbeitet haben. Yves Klein zum Beispiel. Den Künstler kennt man von seinen monochromen Gemälden in seinem eigens patentierten Ultramarinblau, das den Namen International Yves Klein Blau trägt. Er schuf auch Reliefs mit Schwämmen in diesem Blau. Das größte befindet sich im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier. Dafür fertigte Yves Klein Ende der 1950er Jahre 2 Strukturreliefs und 4 Schwammreliefs mit einer Gesamtgröße von etwa 400 Quadratmetern. 8000 blau eingefärbte Naturschwämme hat er dafür an die Wand genagelt.
Bevor er diese Schwämme an die Wand genagelt hat, wurden die in ungesättigtem Polyesterharz getränkt. Und nach dem Tränken in dieser Lösung wurden die Schwämme nochmal ausgewrungen, dann zum Trocknen ausgelegt.
Sagt Gunnar Heidenreich, Professor an der Technischen Hochschule in Köln. 2 seiner Studierenden haben die Wandreliefs ausführlich untersucht. Polyesterharz ist gesundheitsschädlich. Es darf nicht mit der Haut in Berührung kommen, kann die Augen schädigen und das Einatmen über längere Zeit ist organschädigend.
Diese Schwämme wurden an die Wand genagelt und anschließend mit blauer Farbe übersprüht. Und dafür nahm Yves Klein das für ihn so bekannte Yves Klein Blau. Und um es zu verarbeiten, wurde es mit Ethylalkohol, Ethylacetat und Aceton verdünnt. In einem Innenraum ist das eine Mischung, die nach dem Versprühen schon von wenigen Litern kaum zu ertragen ist, weil da solch eine hohe Belastung an Lösungsmitteln in der Atemluft dann vorliegt.
Yves Klein hat sich, soweit man weiß, bei der Arbeit nicht geschützt, weder Handschuhe noch Atemschutzmaske getragen. Er starb mit nur 34 Jahren. Immer wieder wurde spekuliert, ob das mit seinem Umgang mit giftigen Materialien zu tun hat. Hält Gunnar Heidenreich das für wahrscheinlich?
Dazu kann ich mich nicht äußern, weil ich kein Mediziner bin. Ich kann nur konstatieren, dass diese Lösungsmittelmengen erheblich waren und sicherlich die aus heutiger Sicht zulässigen Arbeitsplatzkonzentrationen um ein Vielvielfaches überschritten haben.
Heute ist nicht mehr zu befürchten, dass von Yves Kleins Schwammreliefs noch giftige Lösungsmittel ausgasen können.
Die sind längst abgedampft und insofern geht von diesen Farbschichten heute keine Gefahr aus. Aber es geht einem natürlich schon auch durch den Kopf, welche Risiken auch Künstler eingegangen sind, um diese Kunst zu schaffen. Nicke de Saint-Phal, die mit Polyesterharzen, verschiedenen Harzen gearbeitet hat und die anschließend geschliffen hat und dabei diese Schleifprodukte eingeatmet hat und auch bei ihr diskutiert wird, wie weit sie durch diese Belastungen ihre Gesundheit geschädigt und auch vielleicht zum früheren Tod geführt hat.
Nicke de Saint-Phal schuf ihre berühmten Nanas, überlebensgroße, farbenfrohe und üppig geformte Frauenfiguren aus Polyesterharz. Sie wurde 71 Jahre alt.
Oberhausen, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, Umsicht.
Hier arbeitet Erich Jehlen. Er ist gelernter Möbeltischler, hat Chemie und Umwelttechnik studiert und ist als Diplom-Ingenieur mit der Entgiftung von Denkmälern und Holzobjekten beschäftigt, um Kulturgut für künftige Generationen zu bewahren.
Ich gehöre mit zu den Mitbegründungen der Forschungsallianz Kulturerbe. Sind wir eine große Gemeinschaft, die sich mit diesem Thema Schadstoffe oder Restaurierung beschäftigen. Ich mache Analytik, ich mache Bewertung von solchen Sachen, habe aber auch an einigen Entgiftungsverfahren mitgewirkt.
Denn neben giftigen Substanzen in Büchern und Kunstwerken ist die Kontamination von Holz ein großes Problem. Ob mittelalterliche Holzskulptur, Möbel, Dachbalken, Kirchenbänke oder Chorgestühl, sie alle wurden mit Holzschutzmitteln behandelt, um sie vor Schädlingen wie zum Beispiel Holzwürmern, Pilzbefall und Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Holz ist ein organisches Material, das anfällig für biologische Zersetzung ist. Das galt es zu verhindern.
Da gibt's halt die drei Standardinhaltsstoffe, die enthalten entweder Pentachlorphenol und oder Lindan in unterschiedlichen Konzentrationen. Oder dem berühmt-berüchtigten Hylotox 59 ist noch ein gewisser Anteil von DDT da mit bei. Und das DDT kristallisiert irgendwann an der Oberfläche ein bisschen aus, während PCP und Lindan häufig nur noch in geringen Konzentrationen im Holz noch da sind, weil es über die Jahrzehnte schon ausgegast ist.
Die Behandlung von Holz mit diesen chlororganischen Substanzen war noch bis in die 1990er Jahre erlaubt.
Alle chlororganischen Substanzen haben den Nachteil, die wirken halt chronisch. Also sie sammeln sich über die Jahre, Jahrzehnte im Körper, insbesondere im Fettgewebe an. Solange sie gesund sind und nicht meinen, sie müssten plötzlich ganz viel abnehmen, weil sich das aus dem Fettgewebe dann freisetzen kann, kann das sein, dass sie da überhaupt gar nichts von merken. Sie sind karzinogen, die Stoffe, aber in unterschiedlichen Schweregraden, sage ich jetzt mal.
Auch Jahrzehnte später möchte man damit nicht länger in Berührung kommen. Wo die Substanzen enthalten sind, kann man manchmal mit bloßem Auge erkennen, zum Beispiel wenn an einer Holzskulptur weiße Kristalle ausgeblüht sind. Menschen mit sensiblen Nasen können sie auch riechen. Es gibt verschiedene Techniken, um betroffene Kulturgüter aus Holz zerstörungsfrei zu entgiften.
Neben dem tiefen Reinigen mit flüssigem oder überkristallischem Kohlendioxid können wir natürlich auch nur eine Oberfläche reinigen. Das kann man mit Lösemitteln machen, kann das auch mit einem Laser abreinigen oder sonst irgendwas. Der Bearbeiter muss natürlich eine persönliche Schutzausrüstung tragen. Also es gibt natürlich auch Sachen, wo komplette Chlorgestühle gereinigt werden müssen. Ohne die auszubauen gibt es zum Beispiel Methoden mit einem sogenannten Vakuumwaschverfahren. Es sind bestimmte Lösungen, die dann kurzfristig auf die Oberfläche gebracht und sofort wieder abgesaugt werden, die dann dafür sorgen, dass die Oberfläche sauber ist.
Kann man bei Kirchenbesuchen noch mit den giftigen Stoffen in Berührung kommen? Erich Jelen sagt, da muss man sich keine Sorgen machen.
Das Problem haben häufig dann Denkmalpfleger, die Bausanierer, die Restauratoren, die mit dem Material im engen Kontakt arbeiten müssen, um es zu erhalten oder zu reinigen. Und für die gibt es halt ganz klare Vorgaben, sag ich mal, wie man damit umgeht.
Köln, Rautenstrauch-Jost-Museum, Kulturen der Welt.
Das Rautenstrauch-Jost-Museum beherbergt eine der bedeutendsten ethnologischen Sammlungen Deutschlands mit rund 65.000 Objekten aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien.
Hier ist der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A59 Nord-Süd-Straße Duisburg-Dienstlaken. Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A59 Nord-Süd-Straße Duisburg-Dienstlaken. Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und weiter geht's hier mit dem Feature über giftige Kunst in Bibliotheken und Museen.
Darunter viele Objekte aus Holz, Leder, Textil, Federn oder Pelz, allesamt organische Materialien.
Das sind die Materialien, die in der Vergangenheit häufig behandelt wurden, weil sie natürlich auch interessant sind für die sogenannten Schädlinge oder halt auch Materialliebhaber unter den Insekten. Und es sind meistens karzinogene und toxische Substanzen, die für diese Behandlungen gewählt wurden.
Stefanie Lürsen ist Restauratorin am Rautenstrauch-Jost-Museum. Ihr ist, wie allen Kolleginnen und Kollegen an Museen mit ethnologischen Sammlungen klar, man muss grundsätzlich davon ausgehen, die Objekte können potenziell gefährlich sein. Entsprechend schützt sie sich, wenn sie daran arbeitet. Mit Handschuhen, FFP3-Maske und gegebenenfalls auch mit einem Schutzanzug.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sehr intensiv und flächendeckend auch behandelt. Auch hier in dem Museum gab es eine Desinfektionsmaschine, die dann bis in die 80er Jahre sogar betrieben wurde. Bis Mitte 80er Jahre gab es auch eine Vielzahl von sehr toxischen Mitteln auf dem Markt, bis dann die Biozidverordnung auch in Kraft trat. Und bis dahin wurde auch flächig behandelt.
Wie sonst könnte zum Beispiel ein wunderschöner Federmantel aus dem Jahre 1824 noch aussehen wie neu?
Es ist ein Federmantel aus Hawaii und besteht aus einer Vielzahl von gelben und rot-orangen Vogelfedern. Und dieser Mantel befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das heißt, die sogenannte gemeine Kleidermotte liebt ja eigentlich die Federn, aber dieser Federmantel ist da bis dato verschont gewesen. Wir vermuten auch, dass es damit zusammenhängt, dass dieser Federmantel nachgewiesen auch hoch belastet ist. Der ist nicht unbedingt getränkt worden, aber sicherlich eingesprüht worden.
In den klimatisierten Museumsräumen stehen die Objekte in Vitrinen, sodass die Raumluft unbedenklich ist. Wichtig ist auch, jedes Objekt, das neu ins Museum kommt, ob als Leihgabe oder Ankauf, muss ausführlich begutachtet und behandelt werden, damit man sich keine Schädlinge ins Haus holt. Deshalb ist das integrierte Pestmanagement, ein nachhaltiger Ansatz zur Schädlingsbekämpfung, der verschiedene Methoden kombiniert, wichtig. Behandelt wird entweder mit Stickstoff oder mit Kälte.
Also wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss auf der U2-Ebene. Das ist eine sogenannte Sicherheitsebene. Hier ist ein erster Raum, wo wir die Sachen lagern, die in das Museum hineinkommen. Und nebenan befindet sich ein weiterer Raum, in dem sich die Kältekammer befindet. Und jetzt sehen Sie auch, was ich meine. Die befindet sich am Ende des Raumes mit einem Kälteaggregat und läuft ständig durch.
Also diese Kältekammer ist wirklich raumfüllend, ein 12 Quadratmeter großer Raum, hoch mit einer dicken Stahltür. Wie viel Grad minus haben wir da drin?
Sie soll auf minus 27 Grad kühlen.
Und wie lange bleiben die Objekte dort drin?
Die Objekte sollen 2 Wochen eng verpackt in einer PE-Folie dort verbringen.
Wenn jetzt so ein Objekt da reinkommt, was vielleicht einen Schädlingsbefall hatte, in welchem Zustand kommt das dann da raus?
Also in der Regel befinden sich die Insekten immer in so Vertiefungen, Verschneidungen. Und natürlich ist die Aufgabe nach Behandlung, die Oberfläche ganz genau abzusuchen und auch zu reinigen.
Der Umgang und Erhalt unseres Kulturguts, ob es sich nun um Bücher, Kunstwerke, Denkmäler oder ethnografische Objekte handelt, hat oberste Priorität. Mittlerweile weiß man um die giftigen Belastungen und hat Methoden entwickelt, dagegen anzugehen. Und es gibt umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen. Eines ist Erich Jehlen von der Forschungsallianz Kulturerbe aber ganz wichtig zu betonen.
Man muss ja auch sagen, dass man früher nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat, um die Objekte oder das Denkmal zu retten. Heute weiß man, dass manche der Sachen vielleicht nicht so toll waren.
Giftige Kulturgüter, das war ein Feature von Claudia Dichter.
Kultur.
Rolf-Dieter Brinkmann war ein rebellischer Autor, der vor allem in den 1970er Jahren bekannt wurde. Ohne Zweifel ist er einer der bedeutendsten deutschen Lyriker der Nachkriegszeit. Er gilt aber auch als einer der schwierigsten. Und nach seinem frühen Tod, 1975 mit 35 Jahren, geriet er in Vergessenheit. Jetzt gibt es eine Biografie, die Brinkmann wieder ins Gespräch bringt. Ihr Titel ist eine Zeile aus einem seiner Gedichte. Ich gehe in ein anderes Blau. Annemarie Stoltenberg stellt das neue Buch über Rolf-Dieter Brinkmann vor. Einen Mann, der schon früh seine künstlerische Begabung gezeigt hat.
1957 wurde im Gymnasium in Vechta Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür aufgeführt. In der Hauptrolle war der Schüler Rolf-Dieter Brinkmann. Erstaunlich früh hat er, ohne dass man sagen könnte, woraus sich dieses Selbstvertrauen speiste, ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass er ein Künstler, ein Dichter sei. Seine ersten Gedichte schickte er damals an namhafte Literaturzeitschriften, bekam sie zurück und schickte bald darauf neue. Auch an den Rowohlt Verlag sandte er Gedichte. Der Lektor hieß damals Peter Rühmkorff, der diese Texte für bemerkenswert, aber noch nicht druckbar hielt. 1962 erschien in einem kleinen Verlag Brinkmanns erster Gedichtband. Später wurden seine Gedichte mit ihrem Widerstandsgeist, dem Gestus der Revolte und seinem ganz eigenen Pathos zum Grundzaun der 70er Jahre. Der Titel der Biografie von Michael Töteberg und Alexandra Wasa bezieht sich auf eines der Gedichte.
Und es endet damit, das soll das ganze Leben gewesen sein, ich gehe in ein anderes Blau. Und diese Unzufriedenheit mit dem, was er sah und diese ganze Umwelt und die Gesellschaft, Brinkmann ist einer, der so sehr aus der Opposition schreibt. Nicht? Also der berühmte Brinkmannsche Zorn treibt ihn an. Und wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich auch, dass nicht immer alles nur Zorn ist, sondern dass er auch einen Blick hat für die beiläufige Schönheit des Alters.
Michael Töteberg und Alexandra Waser haben den umfangreichen Nachlass sichten können und tatsächlich Neuland betreten, denn viele der nachgelassenen Texte, Briefe und Gedichte sind bisher nicht zugänglich gewesen.
Ja, das war ein großer Glücksfall, dass wir sozusagen auch in den Nachlass gucken konnten, den bisher Marlene Brinkmann sehr unter Verschluss gehalten hat.
Rolf-Dieter Brinkmann war ein Mensch voller Widersprüche. Er hatte allerdings neben seiner Schärfe im Umgang mit anderen eine große Fähigkeit zu Freundschaften, die jetzt in seinem Nachlass durch tausende Briefe sichtbar werden. Ohne zu psychologisieren, zeichnet die Biografie dieses schwer zu lebende Leben nach. 1975 wurde er zu einer Literaturveranstaltung nach Cambridge eingeladen und hielt dort eine Lesung, die sein internationaler Durchbruch hätte werden können. Bei einem Spaziergang durch London starb Brinkmann, den Heiner Müller das einzige Genie der Nachkriegsliteratur nannte, bei einem Unfall.
Das Buch von Michael Töteberg und Alexandra Waser mit dem Titel »Ich gehe in ein anderes Blau – Rolf-Dieter Brinkmann, eine Biografie« ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 35 Euro. Und das war die ARD-Infonacht bis hierhin mit Klaas Christoffersen. Gleich nach den 2-Uhr-Nachrichten übernimmt hier Philipp Kaver. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Samstag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr. Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt. Die russische Armee hat unterdessen auch am Karfreitag ihre Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt.
Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blume hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass er in Aussicht gestellt hat, eine Audi-Produktion in den USA aufzubauen. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs schaffen. Experten sagen aber, dass es Jahre dauern würde, Fabriken zu bauen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es am Karfreitag weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden.